Ja, schönen guten Tag, guten Morgen zusammen zu unserer Chronomics-Folge Nummer 19. Guten Morgen, Rüdiger, und guten Morgen, Justus Haukapp, unser besonderer Gast heute. Justus ist Professor in Düsseldorf, Direktor des DICE-Instituts und war bis vor kurzem Vorsitzender der Monopolkommission. Insofern sind wir besonders glücklich darüber, dich heute hier zu haben. Also meinerseits guten Morgen, guten Tag.
Guten Morgen. Danke, Justus.
Ja, guten Morgen. Freue mich, dass ich dabei sein kann. Die Zeit fliegt. Also ich bin schon seit 2014 nicht mehr in der Kommission, aber
Es ist noch vor kurzem.
Für mich ist es wie, fühlt es sich an wie vor kurzem.
Also für Leute,
Genau.
die sich
Als
mit
ob es gestern
aktuellen Fragen
gewesen wäre.
beschäftigen, ist das Short Run.
Genau.
Ja, also wegen unseres Gastes und wegen unseres Interesses daran wollen wir uns heute mit der Frage beschäftigen, wie denn die Corona-Krise und auch die Rettungsmaßnahmen sich denn kurz- und mittelfristig oder langfristig auf Marktstrukturen und Wettbewerb auswirken werden. Und Justus hat sich dazu ein paar Gedanken gemacht. Insofern, Justus, schieß einfach mal los.
Ja, ich will mal so anfangen, dass ich auf drei Aspekte erstmal eingehe, wo, denke ich, die Marktstrukturen sich ändern könnten aufgrund der Krise. Das eine ist die Verschiebung zwischen online und stationär, die momentan befeuert wird durch die Krise und wo es gewisse Persistenzeffekte auch nach der Krise geben könnte, wenn Verbraucher sich an gewisse Verhaltensweisen gewöhnt haben.
Wenn ich da gleich mal einhaken darf, aber das ist ja, also sozusagen, du würdest sagen, der Trend war ja vorher da, die Krise wird hier ein Trendverstärker. Ist das
Genau, also da gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber ich würde sagen, die befeuert das, die Leute gewöhnen sich momentan daran, auch Leute, die vielleicht vorher nicht so affin zum Online-Shopping waren, sind jetzt, sag mal, aus der Not heraus, haben sich damit angefreundet. Und der Mensch ist ja in gewisser Weise nicht nur ein Homo economicus, sondern auch ein Gewohnheitstier. Und wenn man bestimmte Dinge mal gemerkt hat, dass sie ganz gut klappen, kann das auch ökonomisch begründen. Also wenn das, man sagt, dann hat die ersten Erfahrungen gesammelt und die Unsicherheit ist verschwunden, dann bleibt man bei bestimmten Verhaltensweisen. Und das könnte Implikationen auch für Marktstrukturen haben. Das zweite Thema, wo ich finde, die Auswirkungen nicht ganz so klar sind, aber es gibt Befürchtungen auch, dass Ketten stärker werden im Vergleich zum, sagen wir mal, unabhängigen, insbesondere Handel im Bereich des Einzelhandels. Ich glaube, das spielt nicht für alle Branchen so eine Rolle, aber im Bereich des Handels gibt es diese Befürchtungen. Und dann gibt es die Frage der Startups. Insbesondere, also der jungen, innovativen Unternehmen, wie können die mit der Krise momentan umgehen? Und vielleicht noch der vierte Punkt, der wichtige, die staatlichen Beteiligungen, die im Raum stehen, zumindest welchen Impact werden die auf Wettbewerb und Marktstruktur haben? Das sind erstmal so ein paar Gedanken, die auch nicht ganz unabhängig voneinander sind. Das erste, damit habe ich ja schon begonnen. Ich denke, oder meine Prognose wäre, dass der Onlinehandel einen Schub bekommt, nochmal. Der Trend war ohnehin da in vielen Bereichen. Aber es gab immer noch eine ganze Reihe von Konsumenten, die dem Onlinehandel doch relativ skeptisch gegenübergestanden haben und sich dem nicht so intensiv bedient haben wie, sagen wir mal, jüngere Bevölkerungsgruppen. Und die lernen jetzt natürlich auch die Vorzüge des Onlinehandels kennen und von daher. Und die stationären, sagen wir mal, insbesondere der stationäre Handel hat es ohnehin schon nicht leicht gehabt in vielen Bereichen, weil sie typischerweise mit Kostennachteilen operieren, die nicht immer leicht wettzumachen sind durch kompensierende Angebote wie durch Beratung etc. Aber wenn jetzt die Leute merken, dass der Onlinehandel gut funktioniert, wird es eine Verschiebung vermutlich noch stärker geben. Warum ist das für den Wettbewerb relevant? Weil wir doch auf vielen Online-Märkten höhere Konzentrationen sehen als im stationären Handel. Und das hat einfach mit dieser Plattformeigenschaft zu tun, dass da indirekte Netzeffekte viel stärker eine Rolle spielen im Online-Handel, dass ja, wie die Amis sagen, sozusagen Death of Distance, also Reisekosten, Transportkosten spielen eigentlich keine Rolle mehr. Kapazitätsgrenzen sind viel weniger wichtig im Online-Handel als im stationären Handel. Also tendenziell sehen wir auf Online-Märkten höhere Konzentrationsraten als im stationären Handel. Das heißt, da ist also die Gefahr ist zumindest im Raum, dass die sogenannten Online-Riesen, also Amazon und Co., noch größer werden durch die Krise. Man sieht das ja auch am Amazon-Aktienkurs, der hat sich ja in der Krise sehr gut entwickelt, tatsächlich im Vergleich zu vielen anderen, weil anscheinend auch die Erwartung der Börsianer ist, dass das nicht zum Schaden von Amazon sein wird.
Aber wenn ich dir mal fragen darf, wie denken wir darüber jetzt nach? Man könnte ja sagen, der Trend war ohnehin da, ja. Das heißt, wir brauchten ohnehin wettbewerbspolitische Antworten auf diese Frage, die ohnehin gegeben werden mussten. Denn man kann ja sagen, okay, stationär ist in der langen Frist tot. Es wird nur noch Onlinehandel geben. Vielleicht ist das das neue Gleichgewicht. Da kommen wir jetzt ein bisschen schneller hin, vielleicht durch die Krise. Also brauchten wir ohnehin wettbewerbspolitische Antworten darauf. Die brauchen wir jetzt ein bisschen schneller. Aber genau. Gibt es sozusagen noch mehr? Also, oder gibt es da noch was, was darüber hinausgeht in dem Sinne?
Also bei diesem konkreten Aspekt würde ich sagen, das ist jetzt kein Problem, was durch die Krise neu geschaffen wurde. Wir müssen jetzt sozusagen noch dringender die Antworten finden. Also gerade in Europa stand das ja schon lange hoch auf der Agenda. Amerika hing da ein bisschen hinterher, sage ich mal, in der Entwicklung. Da ist das aber auch in den letzten ein, zwei Jahren sehr hoch auf der Agenda angekommen. Die Frage, wie gehen wir mit den Online-Riesen um? Und die Antworten werden jetzt nach der Krise eher noch dringender zu geben sein als vor der Krise. Aber es ist richtig, also das ist jetzt nur eine Frage des Tempos, nicht unbedingt ein völlig neues Phänomen.
Und das hatte ja in der öffentlichen Diskussion hatte das ja zwei Seiten, also insbesondere wenn es dann um Amazon und so ging. Das eine war die Steuerseite, dass halt so Online-Händler natürlich Steuerverschiebung machen. Jetzt geht es hier ja für uns heute in unserem Gespräch mehr um die Wettbewerbsseite. Was ich mir vorstellen könnte, prinzipiell sind aber so Online-Märkte natürlich auch sehr contestable, oder? Oder nicht? Was wissen wir darüber? Also contestable, vielleicht für unsere Zuhörer, contestable markets ist einfach, ich setze einen Preis und möglicherweise gibt es einen Marktzutritt, der noch gar nicht da ist, aber ich setze den Preis eben deshalb niedrig, weil ich befürchte, dass jemand anderes in den Markt eintreten könnte.
Also ich springe vielleicht gleich zum dritten Punkt, aber erstmal hat sich da bei vielen eine gewisse Skepsis breit gemacht, wie bestreitbar viele Online-Märkte sind. Und das liegt daran, dass wir hier, ich will das mal ein bisschen simplifiziert ausdrücken, im Prinzip dieses Problem von Henne und Ei haben, dass wir sagen, also wir müssen zwei Marktseiten parallel attrahieren, typischerweise zumindest auf transaktionsbasierten Märkten. Also wenn das werbefinanzierte Plattformen sind, ist es meist noch ein bisschen einfacher, weil es nicht so wichtig ist, die Werbekunden sofort zu attrahieren. Die kann ich auch später attrahieren. Aber wenn es transaktionsbasierte Plattformen sind, also wie Handelsplattformen, wo es um Transaktionsabwicklung tatsächlich geht, muss ich Anbieter und Nachfrager mal so salopp gesprochen beide gleichzeitig gewinnen. Und das macht den Markteintritt tendenziell schwieriger, weil früher, wie gesagt, dann kaufe ich mir einfach Ware und muss Kunden finden. Ist auch schwierig genug, ja, aber ich muss nicht gleichzeitig zwei Kundenkreise mir erschließen, sondern nur einen Kundenkreis. Und jetzt muss ich mir gleichzeitig zwei Kundenkreise erschließen. Das geht nur mit großen finanziellen Ressourcen. Und da stellt sich jetzt, kommen wir vielleicht gleich zum dritten Punkt, zu den Startups, die Frage, wie einfach wird das jetzt noch sein? Für Unternehmen, für Startups, sich tatsächlich Ressourcen zu attrahieren. Wird das nicht möglicherweise durch die Krise schwieriger werden, anstatt einfacher zu werden? Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zum einen, es wird ja immer dieses Bild geschrieben, wir wollen jetzt die Wirtschaft einfrieren und dann tauchen wir die wieder auf und hoffen, dass alles so weitergeht. Was dabei, glaube ich, vergessen wird, ist, dass sehr junge Unternehmen, sehr zarte Pflanzen, die man einfriert, nicht, also tendenziell einen höheren Schaden davon tragen als so ein ausgewachsener Baum, um das mal so symbolisch darzustellen, weil da die Unsicherheit noch viel größer ist bei denen und die typischerweise auch die Kriterien schwieriger erfüllen. Also die haben nicht die letzten 3 Jahre Gewinne gemacht, die sie vorweisen können, von denen sie nicht zehren können. Das heißt also, auch wenn jetzt die Bundesregierung Programme aufgelegt hat, um auch den Startups unter die Arme zu greifen und die auch weiter zu finanzieren, wird das tendenziell für die eher ein bisschen schwieriger sein.
Und vor allen Dingen,
Wettbewerber der Zukunft.
Und vor allen Dingen kommt da ja wahrscheinlich auch noch zum Tragen, so ein, was du genannt hast, Mensch, Stichwort Mensch-Gewohnheitstier, die sind vielleicht auch noch nicht so affin. Also die könnten halt auch einfach also affin dazu zu sein, selbstständig zu sein, Unternehmer zu sein, die sagen dann halt, naja gut, Es war eh immer klar, dass ich nur mit 10% überlebe. Es war immer klar, dass ich vielleicht dann doch als Softwareentwickler zum großen Unternehmen gehe oder so, sind meine Skills auch gut oder ja, vielleicht Informatikprofessor werde an der FH oder keine Ahnung. Also die sind wahrscheinlich eh, die hatten eh Outside Options oder Exit Pläne oftmals, ja, und die Krise ist natürlich ein guter Anlass, das zu tun. Also wenn das sozusagen ein Familienunternehmer ist, der schon in dritter Generation einen Betrieb hat, ja, und das vielleicht auch aus zum Teil sentimentalen Gründen versucht zu retten, oder?
Also ich finde das sehr spannend, diese Situation, die wir jetzt gerade vorfinden. In der Vergangenheit war es ja so, dass eine Krise auch immer unbeabsichtigt den Weg für Neues freigemacht hat.
Creative Destruction, ja.
Genau, also nicht Creative Destruction im Sinne von Schumpeter, aber wir kennen ja die Papiere sozusagen dadurch, dass plötzlich mehr Raum für andere war, haben sich dann neue Unternehmen häufig breit gemacht als ja, unintendierte positive Nebenwirkung einer Krise, die sich so ergeben hat. Und das soll ja jetzt anders gemacht werden. Man versucht ja eigentlich möglichst alles so zu lassen, wie es ist, mehr oder weniger, möglichst viel vom Bestand herüber zu retten. Und meine Befürchtung ist zumindest, dass, und politökonomisch wäre das ganz simpel, man rettet vor allen Dingen das, wo heute viele Arbeitsplätze sind, wo heute, sagen wir, steuerzahlende Unternehmen waren, lange etablierte Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie funktionierende Geschäftsmodelle haben. Und dann kommen da Unternehmen, die haben heute noch wenig Arbeitsplätze, noch nicht bewiesen, dass das Unternehmensmodell florieren wird, sondern eine Wette auf die Zukunft im Wesentlichen. Und da ist die Befürchtung, die ich zumindest hege, dass man da einfach mehr abschneidet, sozusagen. Also der Nachwuchs wird stärker beschnitten als das Etablierte. Politökonomisch wird das Sinn machen. Arbeitnehmer, die noch nicht wissen, dass sie in 20 Jahren bei Google hätten arbeiten können, die werden sich auch nicht beschweren. Während diejenigen, die in etablierten Branchen arbeiten oder etablierten Unternehmen, die wird man natürlich eher befrieden wollen. Und das, also die Wettbewerber der Zukunft, um die mache ich mir mehr Sorgen.
Aber Justus, kann das nicht ein bisschen auch in die andere Richtung gehen? Und zwar wie folgt: Wir wissen über die Verteilung von Firmengrößen, dass es sehr, sehr viele kleine Firmen gibt. Und ein Teil der kleinen Firmen sind das, was die Literatur Gazellen nennt. Also die Firmen, die dann später mal sich sehr schnell entwickeln werden und dann groß werden. Aber da gibt es eben auch sehr, sehr viele kleine Firmen, die auf ewig klein bleiben, die eigentlich hochgradig unprofitabel sind und über die wir uns als Ökonomen ein Stück weit immer wundern, warum bleiben die denn im Markt? Und eine Vermutung ist, die bleiben halt deshalb im Markt, weil denjenigen, die diese Firmen betreiben, macht es halt letztlich Spaß, diese Firma zu betreiben. Also die ziehen da, die könnten eigentlich was anderes machen und das wäre profitabler. Auch die Ressourcen könnte man profitabler einsetzen. Aber man ist halt irgendwie so ein Herren-Oberbekleidungsgeschäft und das ist man irgendwie seit drei Generationen und deshalb will man irgendwie das weiterführen. Und wie du hast ja schon gesagt am Anfang, jetzt kommt da der Onlinehandel und da wird im Grunde genommen ein Trend jetzt beschleunigt. Da wird doch auch ganz viel reales Kapital ressourcenfrei. Also so Herrenoberbekleidungsgeschäfte, die pleite gehen und dann haben wir plötzlich in Innenstadtlagen neue Läden, wo halt irgendwie so ein Webentwickler entstehen kann, oder nicht?
Das kann durchaus sein. Ich glaube, ihr hattet ja auch mit Tobias Just schon geredet über die Entwicklung bei Gewerbeimmobilien, auch im Bereich des Handels, wie sich das entwickelt wird. Dass es da Verschiebungen auch intersektoral geben kann, das glaube ich sofort, dass das passieren kann. Nichtsdestotrotz hege ich die Befürchtung, dass in sozusagen in der sektoralen oder marktbezogenen Betrachtung der Wettbewerb auf einigen Märkten zumindest darunter leiden kann, weil eben der Markteintritt nicht einfacher wird durch die Krise und weil die jungen Pflanzen das tendenziell, jetzt würde ich vermuten, schwieriger haben, durch die Krise zu kommen als ein wohl etabliertes Unternehmen, auch wenn es da gewisse ausgleichende Effekte
gut, aber geben mag. Was heißt das jetzt für die Rettungspolitik? Ich höre ich dich so oder kann ich dich so interpretieren, dass da eine leichte Kritik daran ist, dass wir versuchen, möglichst alles zu retten? Oder sagst du, das ist halt einfach inevitable, das wir sollen jetzt retten, wir diese dass da die die möglichen zukünftigen Wettbewerber vielleicht weniger gut bei rumkommen? Das ist ein Problem, das wir später lösen müssen? Oder gibt es jetzt sozusagen jetzt irgendwas, was wir lieber nicht tun sollen? Denn gerade wir auf dem Podcast haben immer gesagt, es ist wichtig, die Produktionsstrukturen jetzt weitgehend zu retten, ja, eben um später dann, das war jedenfalls eine unserer naiven, aus vielleicht makroökonomischer Sicht naive Hypothese, dann auch später weniger Wettbewerbsprobleme zu haben, weniger Inflationsprobleme zu haben, weil wir eben ein Angebot haben wollen in der Zukunft und wir jetzt nicht ineffizient Matches und Produktionseinheiten vernichten wollen, die vielleicht nicht die super profitabelsten sind, aber die immerhin profitabel sind und plus, wenn sie einen Zusatznutzen für ihre Inhaberstiften, dann eben ökonomisch doch profitabel sind. Also könnten wir jetzt irgendwie was anderes machen oder ist das eher zu sagen, da müssen wir dann später gucken, dass wir sozusagen, dass wir dann diesen potenziellen Wettbewerbern irgendwie weiterhelfen können, dass wir, oder ja, wie siehst du das? Ja,
also die Gefahr, die ich sehe, dass später bei denen deutlich zu spät sein kann. Also von daher würde ich plädieren, gegenüber Startups und jungen Unternehmen großzügiger zu sein,
möglicherweise
als etablierten Unternehmen.
Okay.
Gegenüber die Bundesregierung hat da auch ein bisschen nachgezogen. Am Anfang sollten nur sozusagen Startups, die schon 50 Millionen eingesammelt hatten, in verschiedenen Finanzierungsrunden in den Genuss kommen. Das hat man dann nochmal nach unten verbessert, tatsächlich auch. Aber ich denke, das ist auch dringend notwendig, dass man sagt, bei den jungen Unternehmen, da sind wir auch eher bereit, Fehler zu machen und sicherlich auch ein paar falsche mitzufördern. Aber weil wir wissen, die haben politisch einfach eine geringere Lobby und das ist in gewisser Weise ein gewisser Lostopf, muss man sagen. Aber man will halt die richtigen gerade, also wir haben ja auch nicht gerade zu viele Startups in Deutschland und in Europa. Man will halt die richtigen auf jeden Fall da drin behalten in dem Topf.
Also im Zweifelsfall den Schutzschirm dann noch größer machen, vielleicht ein bisschen die Intensität des Schutzschirms verschieben von Größe, von großen auf die kleinen. Das ist, was du...
Das wäre mein Plädoyer in dem
Kontext. Okay, gut, verstanden. Okay.
Ja, also ein anderes Thema, was natürlich irgendwo noch eine Rolle spielt, ist die Frage der staatlichen Beteiligung. Auch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, bei dem ja auch eine, ich glaube, 100 Milliarden sind es vorgesehen sind für mögliche staatliche Beteiligung an Unternehmen. Die ersten werden ja auch momentan schon diskutiert. Condor, die Lufthansa, diskutiert es, glaube ich, selber noch nicht öffentlich sozusagen, aber es wird in der Öffentlichkeit zumindest schon darüber diskutiert, dass das in Frage kommen könnte. Und da sind sicherlich auch noch eine Reihe von anderen Unternehmen. Und ich würde auch nicht sagen, dass das als Ultima Ratio nicht getan werden sollte. Also gerade bei Unternehmen wie der Lufthansa, die also ziemlich profitable Airline in den vergangenen Jahren eigentlich waren und alles darauf hindeutete, dass sie ein ganz florierendes Geschäftsmodell haben. Aber die Gefahr ist natürlich immer, wenn man jetzt bei dem Fonds keine klaren Ausstiegskriterien auch wieder einzieht, dass dann man plötzlich einen Teil von Unternehmen hat, die mit staatlichem Anteil sind und einen anderen Teil, der ist das nicht. Und da kenne ich meine Erfahrung aus der Monopolkommission gut genug. Ja, Telekom, Post und Deutsche Bahn etc., da tut der Staat sich dann doch immer deutlich schwieriger, was für den Wettbewerb zu tun, wenn er weiß, das schadet der eigenen Dividende und den eigenen Gewinn. Also da kommt man dann in die Situation, wo man Schiedsrichter und Spieler gleichzeitig ist. Und das kennt jeder aus dem Jugendfußball. Da wird so lange gepfiffen, bis man endlich gewonnen hat. Ja,
also, das ist so. Was sagt denn...
Bei der Bahn hatten wir auch darüber ja die öffentliche Diskussion, dass wir nicht mehr Wettbewerb brauchen, weil ansonsten der Wert der Bahnaktien zu niedrig ist, die der Bund hält und so.
Also genau,
da kann sich jeder dran erinnern.
Ach, und was für ein Elend das war, bis wir endlich mal den Busverkehr liberalisiert haben. Ja, weil man gesagt hat, das hat ja ewig, also 70 Jahre gedauert, bis die Leute Bus fahren durften in Deutschland. Ja, und das war natürlich alles zum Schutz der Bahn. Und diese Gefahr besteht schon. Deswegen würde ich dafür hier stark plädieren, dass man bei diesem Wirtschaftsstabilisierungsfonds sehr klare Kriterien ex ante festlegt, wann man auch wieder aussteigt. Das ist, also ich würde was ganz Simples vorschlagen. Wir sagen, wenn wir 2 Jahre lang wieder Wachstum haben, ja, dann wird verkauft. Ja, ohne Rücksicht auf die Aktienkurse im Prinzip. Denn hier geht es ja darum, sagen, nicht jedes einzelne Unternehmen zwangsläufig so lange zu retten, bis es wieder am Markt funktioniert, sondern sagen, wir überbrücken jetzt eine Krise, ja, und es muss auch möglich sein, dass ein Unternehmen, was wir jetzt gerettet haben, nach der Krise dann trotzdem pleite geht.
Ja, weil da darf man keine Sunk-Cost-Fallacy haben. Ne?
Genau. Und ich kenne das aus anderen Diskussionen. Irgendwann verschiebt sich der Fokus und man sagt, naja, jetzt ist vielleicht noch nicht der ideale Zeitpunkt zum Verkaufen. Der Aktienkurs könnte auch noch steigen und so weiter. Und wollen wir nicht noch ein paar Gewinne mitnehmen? Und man gewinnt das dann auch lieb, dieses Unternehmen, weil man da ja so lange dran beteiligt war, etc. Und also die wohlgemeinten Intentionen heute, dass man sagt, wir wollen da eigentlich nur ein Krisenproblem überbrücken, das verschiebt sich dann im Laufe der Zeit.
Auf der anderen Seite ist natürlich so, der Staat sollte irgendwann wieder Einnahmen machen, ja, und sollte, ich meine, man kann das Ganze ja als riesiges Versicherungsscheme, ja, ansehen und es gibt halt eine Möglichkeit für den Staat sozusagen dann wieder die Versicherungsprämien im Grunde genommen ex post zu kassieren, während eben sich an Gewinnen zu beteiligen. Also man könnte ja Vorzugsdividenden ohne Stimmrecht und solche Sachen Konstruktionen machen. Ne? Ich weiß nicht, wie das geht, haben wir auch hier schon im Podcast diskutiert. Unsere auch aus ordnungs- und wettbewerbspolitischen Gründen Favoritenlösung war natürlich eher, das über Steuern zu machen, also den Staat, den Firmen jetzt lieber Transfers zu geben, um sie dann später im Zweifel höher zu besteuern. Da kann man dann wieder diskutieren, sollte das über eine Substanzsteuer gehen oder eine Gewinnbesteuerung etc. Kann man alles in Details gehen, aber das ist ja sozusagen die andere große Möglichkeit. Aber wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt schon sagt, man rettet die Unternehmen und man geht halt aus welchen Gründen auch immer dann in die Beteiligungslösung, dann ist es ja auch noch recht und billig, wenn der Staat eine Zeit lang an den Gewinnen beteiligt wird, die daraus wieder resultieren, oder?
Also wenn er irgendwann sich entscheidet, seine Anteile wieder zu verkaufen, dann sollten die Gewinnerwartungen ja im Verkaufspreis hoffentlich drinstecken.
Richtig.
Also von daher gibt es dann keine zwingende Lösung zu sagen, wir müssen noch 3 Jahre länger halten, um Dividende einzustreichen. Und wenn man irgendwann von daher wäre es mir sehr recht, das an eher makroökonomischen Kennziffern festzumachen und nicht an den einzelnen unternehmerischen Kennziffern. Wenn man sagt, wir haben jetzt ein makroökonomisches Problem, dafür lösen wir das mit bestimmten Instrumenten. Das kann auch eine staatliche Beteiligung sein an bestimmten Unternehmen. Aber wenn das makroökonomische Problem weg ist, sollten wir auch uns wieder lösen von diesen Beteiligungen und dann eben nicht auf die Gewinne schielen. Also ich bin ja dafür, dass man dann die Aktien wahrscheinlich zu höheren Kursen verkaufen oder welche auch immer Art von Anteilsbeteiligung das wieder gewinnbringend verkaufen kann. Aber wenn man dann auch irgendwie findet, nach ein paar Jahren, trotz gut laufender Konjunktur, will niemand dieses Unternehmen kaufen, privat, dann stellt sich ja schon die Frage, ob es noch Sinn macht, das weiterzuführen, ja, oder ob man dann nicht doch auch Unternehmen doch mal in den Bankrott schicken muss, gegebenenfalls. Wenn der Staat anscheinend der einzige Eigentümer ist. Und das geht ja jetzt um Unternehmen, die, also nicht eben wie die Bahn, wo man sagt, das hat irgendwie andere Gründe, warum wir die brauchen und wir wissen, die wird vielleicht nie Gewinne machen, weil wir damit andere politische Ziele verfolgen, als ein Wettbewerber auf dem Markt zu sein letztendlich. Aber bei allen Unternehmen, bei denen man sich jetzt beteiligen will, da spielt das ja eigentlich keine Rolle, dass man sagt, das ist Daseinsvorsorge oder sonst irgendwas.
Naja, bei der Lufthansa habe ich gestern gerade ein Argument gehört zu sagen, jetzt könnte man endlich sozusagen die grüne klimapolitische Ziele mit dem Staat im Lufthansa-Vorstand und Aufsichtsrat sozusagen dann, also nicht im Vorstand, im Aufsichtsrat zu etablieren. Ich meine, keine Ahnung, wie wird der Liberale wahrscheinlich skeptisch sein, vermute ich mal, aber...
Ja, das scheint mir ein sehr seltsames Vorgehen zu sein, dass man sagt, Eigentum an der Lufthansa, ja, weil letztendlich, wir haben ja alle möglichen Instrumente. Wir haben eine Luftverkehrssteuer, wir haben einen CO2-Preis, der innereuropäische Luftverkehr ja enthalten ist, ja, im Emissionshandel, etc. Und wenn man sagt, wir brauchen da Sonderwerte, man kann ja alles Mögliche sehr ausdenken, wenn Luftverkehr besonders schlimm ist aus irgendwelchen Gründen, dann muss man eben sagen, dann müssen die für jede Tonne CO2-Zertifikate erhalten. Meinetwegen.
Klar.
Ja. Vielleicht aber sollte man nicht selektiv der Lufthansa aufbürden, sondern dann allen, die durch Deutschland fliegen.
Ja, klar. Nee, vielleicht sollten wir kurz weitermachen. Wir haben im Vorgespräch ein Thema, das wir auch schon besprochen haben, wo ich gerne deinen Input noch hören möchte und dann sollten wir auch langsam zum Schluss kommen, ist die Frage Krisenvorsorge für das nächste Mal. machen wir das dadurch besser, dass wir, wo es geht, einfach massiv mehr einlagern, also Desinfektionsmittel, Masken etc.? Oder sollten wir tatsächlich in Deutschland Produktionskapazität dafür vorhalten oder zumindest einen pandemischen Krisenplan, der dann im Zweifel bestehende Unternehmen verpflichten kann, dieses Zeug dann konkret schnell herzustellen, wenn es nötig wird? In welche Richtung tendierst du da aus wettbewerbspolitischen Gründen?
Das ist ja, sagen wir, im Wesentlichen ein Beschaffungsproblem und das ist die Frage einer Beschaffungsoptimierung, die auch risikoadjustiert ist, sozusagen. Und ich halte das durchaus für realistisch, dass man sagt, wir brauchen bestimmte Produktionskapazitäten in Europa, weil wir befürchten, dass außerhalb von Europa sich nicht jeder an die Verträge hält, die wir zu Nicht-Krisenzeiten schließen werden. Innerhalb von Europa hätte ich, zumindest innerhalb der EU, sagen wir mal so, höheres Vertrauen, dass man sich an Verträge halten wird. Und es macht ja auch Sinn, dass man sagt, wir bauen nicht in 28 oder 27, sind es jetzt EU-Ländern, Kapazitäten für alles auf, sondern in mehreren, also nicht nur in einem, sondern diversifiziert auf verschiedenen Standorten, damit man auch möglichst nicht sozusagen, wenn dann doch mal lokal eine Krise ist, gerade dort der Produktionsstandort von den Masken möglicherweise ist. Und man kann da durchaus, denke ich, Wettbewerbselemente nutzen. Also auf dem Strommarkt kennen wir das ja, da haben wir Reservekapazitäten, das sind Kraftwerke, die laufen eigentlich nie, die stehen das ganze Jahr still und die braucht man nur für den Versicherungsfall, dass doch mal das große Ereignis kommt und kein Wind weht und die Sonne nicht scheint und auch noch die Kohlekraftwerke ausfallen und was weiß ich und dann muss man doch ein paar Kraftwerke haben, aber die stehen im Prinzip nur rum. Die kriegen so eine Art Bereitstellungsprämie, da hat die Bundesnetzagentur auch schon lange Erfahrung über letztendlich Ausschreibungsmodelle, das zu beschaffen. Diese Versicherung, die es ja im Wesentlichen ist. Das kann man sicherlich bei einigen Produkten im medizinischen Bereich auch machen. Das ist sicherlich nicht bei allen möglich, dass man das nur als Produktionskapazität bereitstellt. Bei Masken mag das einfach möglich sein. Bei Medikamenten weiß ich es nicht. Aber ich denke, man kann da eine Mischung aus letztendlich Instrumenten wählen. Also man kann natürlich Lagerhaltung machen, so wie wir es beim Öl machen. Wir können Beschaffungskapazitäten bereitstellen, aber man kann natürlich auch überlegen, ob man nicht einfach auch Optionsverträge ausschreibt. Genau, ja. Wir wollen eine Beschaffungsoption ausloben. Wer ist bereit, sozusagen uns wenn wir es aufrufen, das Ganze zu produzieren, und kann uns hinreichend sicher gewährleisten, dass er auch in der Lage dazu ist. Also wenn man wahrscheinlich gewisse
das kriegt man sichergestellt, wenn so ein Fall, der einmal alle 10, 20, 50 Jahre eintritt. Ich meine, da habe ich schnell was versprochen und gehe dann bankrott, wenn du tatsächlich die Leistung haben willst. Aber in der Zwischenzeit habe ich Einnahmen, oder?
Ja, also die Frage ist ja sozusagen, wie häufig macht man diese Ausschreibung? Nicht, wenn man sagt, sozusagen 50 Jahre, das mag zu lang sein, weil wir dann befürchten, das Unternehmen könnte nicht mehr existieren. Ja, das kann natürlich auch immer sein in 10 Jahren, aber das kann, also ich meine, man wird sich nicht gegen alles versichern sein. Also auch wenn wir eine staatliche Produktion haben, dann kann das sein, dass da gerade ein Feuer ausbricht. Ja, klar. Ja, dann haben wir auch ein Problem. Also von daher, es kann immer irgendwie sein. Deswegen ist diese Diversifikation wahrscheinlich das Beste. Also nicht einen Vertrag an einen vergeben, sondern sagen, wir schreiben, ich weiß nicht was, 5, 10 oder was auch immer, eine Anzahl von Verträgen aus, dass alle Unternehmen pleite gehen, wenn dann gerade die Krise ist, das ist dann schon unwahrscheinlicher.
Na, was ich eher meinte, ich verspreche dir, was ich nie vorhabe zu halten.
Strategischen Default.
Genau, also auf dem Strommarkt wird so gedacht, es gibt eine Bereitstellungsprämie und also es gibt einen Arbeitspreis und einen Leistungspreis. Also es gibt erstmal eine Prämie dafür, dass du einfach nur da bist und dann, wenn das Ganze abgerufen wird, kriegst du auch mal auf, was für den Strom, den du lieferst. Ja, und der Preis ist dann meistens auch so attraktiv, dass die Leute sagen, ich will jetzt auch gerne was liefern.
Okay, verstanden.
Ja, also das heißt, das ist eine etwas kompliziertere Auktion, weil man quasi mit Two-Part-Tariffs, also mit zweiteiligen Tarifen bietet, also nicht nur einen Preis aufruft. Aber letztendlich kann man da wettbewerbliche Elemente nutzen, um auch das zu lösen.
Gut, wir müssen langsam zu Ende kommen und wir wollten eigentlich auch noch über Klopapier reden, können wir nicht, müssen wir vielleicht nochmal eine eigene Folge mit Justus nochmal machen, aber wir können Justus natürlich nicht entlassen, ohne auch über Cannabis zu reden. Und wie siehst du da die Marktentwicklung? Wird mehr geraucht? Wird die Liberalisierung jetzt umso wichtiger? Vielleicht kannst du damit einfach den Podcast beschließen.
Ja, also wenn man es allgemein, die illegalen Drogenmärkte entwickeln sich sehr unterschiedlich tatsächlich, weil das ganz unterschiedliche Phänomene sind. Das ist ein Markt, der häufig vergessen wird bei Cannabis. scheint die Nachfrage anzuziehen. Die Versorgungswege werden teilweise ein bisschen schwierig, aber nicht so schwierig, weil das ja im Wesentlichen aus Europa tatsächlich kommt, auch viel in Deutschland angebaut wird. Bei anderen Drogenmärkten haben wir, sagen wir bei Kokain, da sieht man wohl, wenn ich mit den sozusagen Experten spreche, die ich da kenne, eher einen starken Nachfragerückgang, weil das so eine typische Partydroge ist, die viel sozusagen mit, also die für Social Distancing wirkt gegen den Kokainkonsum. Und dann gibt es natürlich die echten Abhängigen, die teils, also gerade bei chemischen Drogen haben wir teilweise auch die Probleme, die die Industrie hat, weil teilweise die Vorsubstanzen auch aus China kommen und die von den globalen Wertschöpfungsketten, wenn man das mal so nennen will, abhängen und insbesondere die Grundstoffe teilweise aus China, teils sogar aus Wuhan. Kommen.
Okay.
Und die, da gab es wohl eine richtige Preisexplosion und gleichzeitig haben diese Hardcore-Süchtigen ein großes Problem des Geldauftreibens momentan, weil deren klassischen Geldverdienstmöglichkeiten, so unangenehm die sind, sozusagen momentan sehr schwierig durchzuführen sind. Egal, ob es Schnorren ist oder Prostitution oder ähnliches, das entfällt alles. Das scheint das größte Problem für die echten, harten Süchtigen zu sein, dass die keine Kohle haben. Und das, ich glaube, interessant für die, die das wirklich interessiert wird, sein, zu gucken, wie die Substitutionsprogramme anspringen werden, jetzt im Laufe der Krise. Wie viele Leute wirklich von Heroin auf Methadon jetzt umsteigen werden, einfach aus der Not heraus. Ich glaube, da kann man einiges daraus ablesen nach der Krise.
Okay, das wäre ja vielleicht sogar eine gute Nachricht. So, wir müssen leider Schluss machen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei Justus, war sehr informativ, einiges gelernt, war super, dass du dabei bist. Wie gesagt, vielleicht machen wir nochmal eine Klopapierfolge, dann laden wir dich dann wieder ein. Für morgen kündige ich mal noch nicht an, ich will es nicht jinxen, wer da kommt, weil das ist ein Gast, der auch leider schnell absagen kann, aber wenn es klappt, dann haben wir für morgen was Großes vor. So viel sage ich schon mal. Bis dahin, bleibt gesund.
Ganz herzlichen Dank meinerseits nochmal, Justus.
Tschüss, hat Spaß gemacht.